Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, Vorfreude ist die schönste Freude, das sagt nicht zu Unrecht der Volksmund. Vorfreude ist die schönste Freude, ja, sie ist eine ganz besondere Art von Freude, auf etwas zugehen können, das man erwartet, aus ganzem Herzen ersehnt. Freilich ist diese Vorfreude auch eine sehr sensible, eine sehr empfindsame und empfindliche Angelegenheit. Vorfreude will zum Beispiel unbedingt in Erfüllung gehen. Denken wir uns die Eltern, die einem kleinen Kind zu Weihnachten ein herrliches Geschenk in Aussicht gestellt haben. Das Kind ist während der ganzen Adventszeit schon voller Freude. Und dann, am Weihnachtsabend, ist das Geschenk nicht da. Die Eltern sagen dem kleinen Töchterlein, du, die Vorfreude ist die schönste Freude und die hast du ja gehabt. Wir können uns denken, liebe Gläubige, dass das Kind diese sehr logische Rechnung nicht ganz wird nachvollziehen können. Die adventliche Freude nun ist eine Vorfreude. Und interessanterweise hängt hier die Erfüllung dieser Vorfreude unter anderem davon ab, dass wir auch wirklich eine Vorfreude gehabt haben. Denn diejenigen, die während des Adventes gar nicht von einer solchen seligen Sehnsucht nach der neuen Ankunft des Herrn erfüllt waren, die werden dann auch meistens an Weihnachten keine Erfüllung durch die wahre Freude empfangen können. Gaudete in Domino, das ist das Motto dieses so berühmten Sonntages des Kirchenjahres. Freuet euch im Herrn alle Zeit. Noch einmal sage ich, freuet euch. Eure Güte sei bekannt bei allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Die Freude ist also hier verknüpft mit der Erwartung. Es handelt sich um Vorfreude, denn der Herr ist nahe. Die nahende Ankunft ist also der Grund für diese Freude. Wäre der Herr schon in der erwarteten Weise da, dann wäre eine andere Form von Freude eingetreten. Wäre er aber überhaupt nicht zu erwarten, dann gäbe es auch diese Freude nicht. Sie hängt ab von der erwarteten Ankunft des Herrn. Gaudete, freuet euch. Aber, liebe Gläubige, können sich denn die meisten Menschen unserer Zeit überhaupt noch im Sinne einer Vorfreude freuen? Vorsicht, es sind Freudenmörder unterwegs. Und zwar überall um uns und in uns. Der Freudenmörder Nummer eins ist der Fürst dieser Welt. Der tut es im Namen der scheinbaren Freude, um uns die Freude zu nehmen. Und infolge davon ist jede Sünde ein Attentat auf die Freude unseres Herzens. Wer sündigt, der macht sich unglücklich, auch wenn er im Augenblick ein ganz anderes Befinden dabei hat. Dann gibt es aber noch verschiedene Haltungen, die in besonderer Weise die Vorfreude unseres Herzens einzuschränken oder uns zu nehmen geeignet sind. Nur drei seien hier angeführt. Ein allgemein verbreitetes falsches Anspruchsdenken. Sodann die Unfähigkeit des Menschen zu warten und eine bestimmte Art von Aktivität, die man Aktivismus nennen muss. Da ist also zunächst das Anspruchsdenken. Wir begegnen dem ja überall. Was steht mir zu? Was krieg ich? Was hat man mir vorenthalten? Es ist schwer, zum Beispiel Kindern noch eine Freude zu machen, von deren Herz bereits dieses Anspruchsdenken Besitz ergriffen hat. Ja, was soll man noch tun, nicht wahr, liebe Eltern, wenn man doch im Bilde darüber ist, dass die Kinder längst viel besser wissen, wo man was kauft oder besser am Internet bestellt und welches Angebot sich noch viel mehr lohnt als dieses bescheidene Geschenk, das dann vielleicht an Weihnachten auf dem Tisch liegt. Da hättet ihr euren Kindern lieber Geld gegeben oder noch besser auf ihr Konto überwiesen, damit sie sich selber eine Freude bereiten, als dass ihr euch die Mühe gegeben hättet, etwas im Geschäft noch zu suchen. Der heutige Mensch hat den Anspruch, es muss das Beste sein. Es muss einem ganz bestimmten Format entsprechen. Wehe, wehe, wenn bestimmte technische Geräte, die heute fast jedes Kind hat, nicht den Ansprüchen entsprechen, die heute aufgebaut werden. Da muss sich ihr armes Kind ja schämen in der Schule und unter den Freunden. Nicht wahr, wenn das Natel nicht genau in dieser Art ist, wie es die anderen auch haben. Also, nur ja, nicht selber sich darum bemühen, dem Kind eine Freude zu machen. Es wird sich seine Freude schon selbst machen. Und zwar viel intelligenter, als das die Eltern vermögen. Das ist doch die Lage. Und da müssen wir wissen, wer ein solches Anspruchsdenken hat, der kann sich schon in irdischen Belangen kaum noch freuen. Und über den Bereich des Religiösen ist hier ganz zu schweigen. Da bleibt ein solcher Mensch meistens restlos verschlossen. Es fehlt ihm die Kindlichkeit. Es fehlen die erwartungsvoll leuchtenden Augen. Und es fehlt auch das demütige Ersehnen. Denn wer etwas wirklich ersehnt, der ist dabei demütig, weil er weiß, dass er es sich nicht selbst geben kann. Bei Menschen des Anspruchsdenkens greifen einfach die Seligpreisungen, die in einer so engen Verbindung mit der Vorfreude stehen, nicht mehr. Selig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Stattdessen heißt es unglücklich die Reichen im Geiste, die überall ihre angeblichen Rechte und Ansprüche proklamieren. Unglücklich, denn sie verlieren ihre Kindlichkeit vor Gott. Sie werden nicht Kinder Gottes genannt werden und sind in Gefahr, auch das Himmelreich nicht erben zu können. Unglücklich, die keinen Hunger und Durst mehr haben nach der Gerechtigkeit Gottes, sondern die sich ständig versuchen, mit anderem zu sättigen. Denn ihre Seele wird ihnen dabei verhungern und verdürsten. Die zweite Haltung, die der Vorfreude so entgegensteht, ist die Unfähigkeit zu warten. Und das, liebe Gläubige, ist ja auch überall zu bemerken. Der Mensch gewöhnt sich daran, alles sofort haben zu müssen. Jedes Warten ist eine Zumutung. Schon von Kindheit an werden viele auch unter erheblicher Mitwirkung ihrer unerleuchteten Eltern in dieser Richtung trainiert. Die Eltern lesen dann ihren süßen Kleinen alle Wünsche vom lächelnden oder auch schmollenden Mund ab. Und wenn die Eltern einmal nicht das tun, was der heranwachsende Egoman und Tyrann seiner Umgebung will, na, dann weiß er sich es schon zu ertrotzen. Wir kennen solche Kinder zur Genüge. Und vielleicht helfen ja den Kindern dann demnächst auch die Kinderrechte, welche die UNO dabei ist, durchzusetzen, dabei ihren Eltern gegenüber noch stärker auftreten zu können. Es steht mir ja zu, und zwar sofort. Ganz augenscheinlich ist das in Sachen Liebe und Ehe. Wir wissen es alle, die selige Vorfreude auf ein künftiges gemeinsames Eheleben ist kaum noch anzutreffen. Weit gefehlt, man lebt ja schon längst zusammen, man hat und tut doch schon alles miteinander, was Eheleute nun einmal miteinander haben und tun. Und so geht es dann während des ganzen Lebens weiter. Der Zauber der Vorfreude ist zerstört. Wie anders hier die Vorstellung Gottes vom Menschen und folglich auch die Weise, wie er ihn erschaffen hat und wie er ihn erzieht. Die ganze Heilige Schrift ist ja voll von Verheißungen Gottes, auf die wir warten sollen. Und es fehlt nicht an Zeugnissen solcher Menschen der heiligen Sehnsucht. Die größten der Heilsgeschichte überhaupt, Abraham, Moses, die Propheten, Johannes der Täufer, ja selbst die allerseligste Jungfrau Maria waren solche Menschen der Erwartung und der Vorfreude. Würde man das herausstreichen, dann sähe alles vollkommen anders aus. So folgt dann auch die Kirche in ihrer Weisheit dem Gesetz des Wartens und der Bereitung, zum Beispiel der Vorbereitung auf die Sakramente, zur Kommunion, zur Firmung, vor allem auch zur Ehe und zum Weihesakrament. Auf 7 Stufen soll der künftige Priester zum Altar geschritten sein, nach der alten Ordnung. Ja, liebe Gläubige, oft ist die Zeit der Bereitung ausschlaggebend dafür, ob dann die Erfüllung überhaupt richtig zustande kommt. Und als drittes Hindernis für die Vorfreude ist noch der Aktivismus zu nennen, der keine Zeit zum Innehalten gewährt. Das ist eine besonders erfolgreiche Weise, sich die Freude zu zerstören. Und sie ist ja aus der vorweihnachtlichen Zeit bestens bekannt. Unendlich viele Verpflichtungen, berufliche und familiäre, häusliche und soziale, jawohl, die dann noch verbleibende Zeit muss man sehr oft verbringen bei langen, anstrengenden, aber weder adventlichen noch weihnachtlichen Advents- oder Weihnachtsfeiern. Der Tag wird zerstückelt und dem folgt ein Inneres zerrissen und zerrieben sein. Eben der berühmte vorweihnachtliche Stress. Und das Fatale an dieser Angelegenheit, man kommt gar nicht dazu, sich des Erfreulichen, das nun aussteht, so richtig bewusst zu werden. Es ist gar nicht die Möglichkeit, den Geist frei genug zu bekommen, um daran zu denken, der Herr ist nahe. Weihnachten ist vielleicht nur noch mit dem Gedanken verbunden, wie schaffe ich's bis dahin? Wie bringe ich alles irgendwie, mehr schlecht als recht vielleicht, zu Ende? Aber des Inhaltes dieses Festes wird sich der Mensch kaum noch inne. Und dann am Fest selbst die Lehre. Nicht eine wohlige und erfüllte, sondern eine hohle Müdigkeit bemächtigt sich dann der Menschen, wenn die Krippe steht und der Weihnachtsbaum leuchtet. Nach dem Vorweihnachtsstress, dann etwas modern gesagt, der Weihnachtsfrust. Der gläubige Mensch empfindet dabei in seinem Inneren, dass es so eigentlich nicht sein sollte, dass es eine ganz unpassende Lage ist, und er befindet sich nicht selten in der Gefahr, gerade deshalb, weil er mit seinem Weihnachten jetzt nicht zufrieden ist, dann sich nicht ins Gebet zu begeben, sondern zu futtern und nochmals zu futtern. Leckereien werden ja viele geboten und sind die geeignete Kompensation, diesen Frust scheinbar zu verdrängen. Und wie macht sich doch der Mensch dann gerade am Fest des Glückes und der Freude unglücklich und freudlos? Wir wissen von Kindern, die dieses Namen noch verdienen und die wir lieber nicht Kids nennen, wie das inzwischen so üblich geworden ist, bleiben wir doch bei dem wunderschönen deutschen Wort Kinder. Wir wissen von Kindern, dass sie voller Freude die Gaben erwarten, die ihnen in Aussicht gestellt sind, dass sie schon bevor sie dieses Geschenk haben, im Geiste damit spielen und wenn es dann gekommen ist, vielleicht Stunden darüber verbringen und die Zeit vergessen. Die Erwachsenen aber finden kaum noch einige Minuten Zeit, sich mit der großen Gabe auch nur irgendwie vertraut zu machen, die ihnen der Herr in seiner unendlichen Liebe und Gnade schenken will. Deshalb, liebe Gläubige, als Vorbereitung auf das heilige Fest, Gaudete, lasst doch die heilige Vorfreude in euren Herzen und Seelen wieder Platz finden. Das erste Mittel gegen die vielen Freudenmörder ist eine gute, eine eingehende Beichte. Nehmen wir doch die Gelegenheit an. Es ist ja nicht dafür da, um uns zu drangsalieren, sondern um uns glücklich zu machen. Und dann gegen das Anspruchsdenken, sich befreien von einem solchen. Einfach denken und leben, sich arm wissen vor Gott und demütig die große Gabe erflehen, die er uns schenkt. Warten lernen. Nicht schon alles vorwegnehmen, nicht schon die Adventszeit zu einem Pseudo-Weihnachten machen, wie das die Welt tut, sondern durch Gebet und durch Betrachtung und Lesung sich die heiligen Geheimnisse vergegenwärtigen und dann die Erwartung und die Sehnsucht steigern. Und gegen den Aktivismus Stille, Verinnerlichung, dem rasenden Schritt der Zeit, der versucht uns mit sich zu reißen, etwas entgegenhalten. Und auch Nein sagen können angesichts der so vielen Arbeiten und Einladungen, die gar nicht unbedingt nötig sind. Ja, begeben wir uns gerade in diesen Tagen in die Schar der Wartenden, der Wachenden, der Sehnsuchtsvollen, vor allem zur allerseligsten Jungfrau Maria, zum heiligen Josef, zu den so adventlichen und weihnachtlichen Gestalten des heiligen Simeon und der Anna im Tempel. So werden wir der wahren Freude unseres Lebens die Wege bereuen. Ja, lernen wir das wunderbare Gaudete. Lernen wir die Vorfreude und dann auch die Erfüllung kennen. Amen.